Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Morgens gab es Regen. Nachmittags gab es das ganz große Drama bei den Damen. Abends quälte sich Alexander Zverev in die dritte Runde. So könnte man das in drei Phasen hier heute unterteilen, was wir gesehen haben bei den French Open. Wir haben das ganz große Drama erlebt. Es war ein ganz, ganz komischer Tag heute im Bois de Boulogne in Roland-Garros. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe vom Tous les Jours, unserem Daily, zu den French Open bei oder in Paris auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei. Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das war schon strange heute, oder?
Waren auf jeden Fall einige Geschichten dabei und dazu noch gar nicht ja, diesen Überflug, diesen Knall erwähnt, ja, den es heute Morgen in Paris gab, der alle erschreckt hat. Es dann auch eine Reihe schöner GIFs gab und das hat es ja auch überall in die Nachrichten gebracht, weil eben ja anscheinend so ein Überschallflug über Paris war und alle sind erschreckt, weil es sich anhört wie eine Explosion.
Ja, und gerade in Paris ist es ja so, dass man da gleich ein bisschen genauer hinguckt. Das war dann heute auch noch. Und dann gab es um 11 Uhr dann auch noch die Nachricht, oder um 11.30 Uhr, dass Serena Williams nicht antreten kann zu ihrem Zweitrundenmatch gegen Svetlana Pironkova. Eine Achillessehnenverletzung, die sie sich beim Halbfinale bei den US Open zugezogen hatte, hat sie immer noch daran gehindert zu spielen. Und sie konnte nicht antreten und Svetlana Pironkova ist kampflos in die dritte Runde eingezogen. Serena Williams hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, ja, ich habe immer noch diesen Antrieb, ich will immer noch diesen 24. Titel haben. Die Chancen werden leider nur geringer bei ihr.
Ja, ich meine, wir hatten ja gestern auch schon ein bisschen in dem Kontext gesprochen, dass sie zwar gut durch die erste Runde gekommen ist und sie war die Favoritin im zweiten Match, aber wie würde es hier eben langfristig in Paris aussehen? Nicht die idealen Bedingungen für sie. Wahrscheinlich muss der 24. Titel dann auch, ja, denke ich, in Wimbledon kommen. Vielleicht kommt sie langsam in das Roger Federer, in die Roger Federer-Zone, wo der wahrscheinlichste Ort für den nächsten und unter Umständen letzten Grand-Slam-Titel dann London ist.
Wir sprechen gleich über die Damen, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Alexander Zverev hat heute relativ spät am Abend ein episches Match abgeliefert. In 5 Sätzen hat er die dritte Runde erreicht gegen Pierre-Hugues Herbert. Wir wussten, Pierre-Hugues Herbert spielt so ein bisschen auch wie Alexander Zverevs Bruder, wie Mischa Zverev, viel mit Surf und Volley, viel mit Slice. Er versucht dann auch variabel zu spielen. Er versucht mit der Variabilität seine Gegner aus dem Konzept zu bringen beziehungsweise zu besiegen. Das ist ihm heute vor allen Dingen die ersten anderthalb Sätze exzellent gelungen. Wie viele Stops als Winner Pierre-Hugues Herbert gebracht hat, das war schon beeindruckend. Er führte mit 6:2 und 4:1, hatte dann sogar noch Spielball zum 5:1, ehe Alexander Zverev dann die nächsten 5 Spiele gewann, im zweiten Satz mit 6:4 diesen Satz gewann und auch den dritten Satz nach 1:4 Rückstand im Tiebreak dann noch mit 7:5 gewann und mit 7:6 dann also den dritten Satz gewann. Im vierten Satz ging es wieder in die andere Richtung. Herbert wurde wieder offensiver, er wurde wieder mutiger und er konnte den vierten Satz mit 6:4 gewinnen und im fünften war es ein absolutes Nervenspiel. Die letzten 3 Aufschlagspiele waren 3 Breaks und mit einem wunderschönen Lob-Winner hat Alexander Zverev seinen ersten Matchball verwandelt. Er hat hinterher gesagt, Pierre-Hugues Herbert ist einer der Spieler, gegen die er am wenigsten gerne spielt, weil er kann sich nicht so richtig drauf einspielen. Das ist ein Rhythmusbrecher, Pierre-Hugues Herbert. Der hat heute in Teilen wirklich extrem gut gespielt, aber man hat dann auch gesehen, so richtig Matches ausservieren, das ist ein Problem für ihn.
Ja, wenn wir nachher auf die Punkte gucken, steht 164 zu 164 am Ende dieser 3 Stunden und 59 Minuten. Und ich würde sagen, es war ein unentschiedenes Match, aber es war dann eben Zverev, der solidere und nervenstärkere war. Das ist auch etwas, was er über die letzten Jahre gezeigt hat, dass er in der Lage ist, in den ersten Runden von Grand-Slam-Turnieren solche Matches auszusitzen. Fast ein bisschen, wie es Andy Murray über Jahre gemacht hat, wo Andy Murray auch nicht unbedingt immer so tief in solchen Matches enden musste, aber dann eigentlich immer einen Weg rausgefunden hat. So war es hier auch bei Zverev. Und ich würde sagen, es gab 2 Gründe. Das eine war, Zverev, wenn es drauf ankam, war wirklich sehr solide. Mir bleibt da vor allem der Tiebreak im dritten Satz in Erinnerung, wo er, als er 1-4 hinten lag, einfach quasi keine Fehler mehr gemacht hat. Und es war dann Herbert, der die Fehler gemacht hat. Und Herbert steht so ein bisschen im Ruf, der kleine Cousin dieser französischen Generation um Tsonga, Monfils, Gasquet zu sein, die alle tolle Tennisspieler sind, alle ästhetische Tennisspieler sind, aber nicht dafür bekannt sind, sonderlich nervenstark zu sein. Zumindest wenn man es jetzt über die großen Matches ihrer Karriere sieht. Und ähnliches ist hier Herbert passiert. Er hat schon ein paar große Siege in seiner Karriere gehabt, aber er ist eben auch häufiger schon gestolpert, wenn er eine Chance hatte. Und hier hatte er definitiv eine Chance, gegen Zverev zu gewinnen. Aber Zverev hat ihn dann am Ende eben mit seiner Solidität und seiner Routine ausgesessen.
Letztes Jahr hatte Pierre Gerber nach 0-2 Satzrückstand noch gegen Daniel Medvedev gewonnen. Damals, das war ein relativ episches Match auch von Herbert, was er damals gewonnen hat. Dieses Mal hat er es verloren. Was mir aufgefallen ist bei Alexander Zverev, er muss sich zwischendurch zwingen, näher an die Grundlinie zu gehen. Er möchte gerne Punkte auch schneller abschließen. Er geht häufiger ans Netz. Ich glaube tatsächlich, dass das einer der ersten Punkte ist, die David Ferrer dann auch mit ihm angeht, dass er die Möglichkeiten hat, am Netz auch Punkte abzuschließen. Es ist nicht immer dieser Grind. Er fällt noch gerne mal zurück in diese Komfortzone, ja dann auch für ihn, dass er sich dort wohlfühlt, am wohlsten fühlt, 3 Meter hinter der Grundlinie. Aber man merkt, dass er sich schon ein bisschen zwingt, nach vorne dann auch zu gehen, um die Punkte ein bisschen schneller abzuschließen.
Ja, es ist ja alles so ein Komfortzonenspiel für gerade solche Leute, die so talentiert sind wie Zverev. Da können wir nochmal den Vergleich zu Murray ziehen, auch wenn wir natürlich gerade am Anfang der Karriere häufig gemacht haben. Aber Murrays großes Ding über seine Karriere war, er war eigentlich immer athletisch besser und fitter als die allermeisten Spieler, mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen. Und er war in der Lage, einfach viel hinten wegzuarbeiten. Er hat eine super solide Rückhand gehabt, auf der Vorhand immer mal wieder Probleme, zweiter Aufschlag immer mal wieder Probleme. Klingt wahrscheinlich für die meisten Zverev-Fans durchaus wie etwas Bekanntes. Und Murray hatte Phasen in seiner Karriere, vor allem wenn die richtigen Trainer und Trainerinnen reinkamen, die ihm dann geholfen haben, so ein bisschen außerhalb dieser Komfortzone zu spielen, auch wenn es dafür einiges an Überzeugung brauchte. Und ähnliches wird wahrscheinlich bei Zverev der Fall sein. Und Ferrer, wenn wir uns erinnern, das war durchaus jemand, der natürlich auch wegen seiner geringeren Körpergröße in der Lage war, nicht unbedingt als Shotmaker anzugreifen, aber mit so einer Konstanz, wie er Leute penetriert oder wie er den Gegner penetriert hat oder den Court penetriert hat mit seinen Vorhänden, der sich immer und immer wieder den Court geöffnet hat, um ihn dann auf der anderen Seite reinzuschieben. Der wird wahrscheinlich innerlich den Kopf schütteln, wenn er sieht, was Zverev da machen könnte. Aber die beiden sind einfach wahrscheinlich unterschiedliches Gemüt und Zverev hat es sehr weit nach oben geschafft. Aber um jetzt die letzten Schritte zu tun, wird er vermutlich eher wie ein Ferrer spielen müssen, als wie ein Zverev.
Zverev hat hier dieses Match gewonnen und er hat sich ja auch Er ist auch ruhig geblieben, was mir dann auch wieder aufgefallen ist. Das war schon bei den US Open zu sehen. Er will auch ruhiger bleiben. Heute hatte er dann zwischendurch wieder mit Alison Leng sich so ein bisschen angelegt, hat dann auch wegen falscher Ballmarken dann auch, ist er einmal übers Netz gestiegen, was er nicht hätte dürfen. Er hat dann Netzberührungen, hat er kritisiert, aber er ist insgesamt ruhig geblieben. Es ist wieder kein Schläger geflogen. Er hatte sich insgesamt mehr im Griff. Und ich glaube ernsthaft, dass das so ein bisschen ein neuer Alexander Zverev ist. Und mal gucken, wie es sich dann in der nächsten Runde dann für ihn machen wird, weil er trifft in der nächsten Runde auf Marco Cecchinato. Marco Cecchinato hier vor einigen Jahren im Halbfinale, als er unter anderem Novak Djokovic besiegt hatte, aber seitdem eigentlich komplett in der Versenkung verschwunden war. Hier hat er gegen Juan Ignacio Londero in 4 Sätzen gewonnen und er könnte ein sehr, sehr unangenehmer Gegner für Zverev werden. Die beiden haben sich bei den Australian Open schon gegenübergestanden. Damals gewann Zverev sehr sicher, aber Cecchinato und Hartplatz, das sind aber auch ja so ein bisschen wie Feuer und Wasser.
Ja, er hat damals, wenn ich mich recht erinnere, glaube ich, einen relativ schwachen ersten Satz gespielt, danach ganz gut mitgehalten, genau, gegen Zverev. Aber das ist natürlich absoluter Heimvorteil für Zverev gewesen, die Art von Court. Und das hier, wenn es vor allem so langsam bleibt und so nass bleibt, dann ist das Heimvorteil für Cecchinato, ob er den nutzen kann. Muss man schauen. Er ist natürlich jetzt bei weitem nicht der Spieler von einem Zverev. Aber ich glaube, er hat die spielerischen Möglichkeiten, um Zverev ähnlich in Bedrängnis zu bringen wie in Herbert. Es hat die Frage, ob er es am Ende über die Ziellinie schafft. Und Zverev kann all das natürlich auch verhindern, wenn er einen guten Tag hat und gut serviert und das über seine Grundschläge von der Grundlinie dominieren kann, dann sollte Zverev das nach Hause bringen. Wenn er eine Leistung bringt wie heute, dann kann es sein, dass Cecchinato ihn schon so arg in Gefahr bringt, dass er am Ende sogar ausscheidet.
3. Runde, er hat jetzt 4 Stunden auf dem Platz gestanden heute. Er muss sich seine Kräfte dann auch so ein bisschen einteilen. Das war bei den US Open ist ihm das gelungen, auch bei den Australian Open ist ihm das gelungen und jetzt hier hat er wieder den Grind auspacken müssen gegen gegen Pierre-Hugues Herbert. Sein Bruder war zwischendurch in seiner Vorbereitung auf seinen Match bei einem Future in Porto, war er noch bei Sat1 als Interviewpartner, und da können wir gerade noch als Service hinzufügen, Mischa Zverev führt mit 6-4 und 5-1 gegen Pablo Vivero González bei einem 25.000er Future in Porto. Das können wir noch nebenher dann sagen. Also, Alexander Zverev spielt gegen Marco Cecchinato in der dritten Runde. Wir können uns über die beiden großen Favoriten in der unteren Hälfte unterhalten. Rafael Nadal gegen Mackenzie McDonald 6-1, 6-0, 6-3. Dominic Thiem gegen Jack Sock 6-1, 6-3, 7-6. Sock hat im dritten Satz sehr gut mitgehalten, hatte sogar dann noch 3 Satzbälle. Thiem konnte die alle abwehren. Da war hinterher dann auch der Coach von Dominic Thiem war sehr, sehr, sehr glücklich, Nicolas Massou, als er diesen Satz dann ausserviert hatte. Ja, Rafael Nadal mit Mackenzie McDonald so ein bisschen den Platz abgezogen.
Ja, ich meine, McDonald, so gut das Spiel auch ist, natürlich so ein bisschen so ein klassisches Leichtgewicht. Jemand, der auch aus dem College kommt, ein guter Spieler ist, athletisch ist, ganz vernünftige Grundschläge hat, aber jetzt auch eben nicht so die eine Waffe, mit der einen Nadal wirklich in Bedrängnis bringen kann. Und wir haben festhalten können, dass das Floor von Nadal doch jetzt relativ auseinandergefallen ist da unten. Sieht es für Dominic Thiem ganz gegenteilig aus, denn nachdem er jetzt Sock bekam, ein vernünftiger Sandplatzspieler, bekommt er jetzt einen guten Sandplatzspieler und danach wahrscheinlich einen sehr guten, und so wird sich das dann steigern, die Runden entlang.
Rafael Nadal spielt jetzt gegen Stefano Travaglia, könnte in der nächsten Runde im Achtelfinale dann auf Pedro Martinez treffen. Pedro Martinez, der heute Michael Kukushkin ganz klar in 3 Sätzen besiegt hat, und Sebastian Korda hat gegen John Isner in 4 Sätzen gewonnen. Sebastian Korda, dessen Verwandtschaftsverhältnisse mit seinem Vater Peter Korda keiner genaueren Überprüfung bedürfen, die sehen sich unglaublich ähnlich. Aber Korda und Martinez, was für eine Chance für die beiden im Achtelfinale wahrscheinlich auf Rafael Nadal zu treffen. Eben auf dem Kurs Philipp Chatry.
Ja, wir haben ja einmal soliden Challenger-Spieler. Ich hoffe, da trete ich Martinez jetzt nicht zu nahe mit gegen hoffnungsvolles Talent. Und vor allem natürlich einer der Amerikaner, der wirklich auch ganz gut auf Sand spielen kann. Ich bin gespannt, wer das gewinnt. Mein Gefühl sagt mir Korda. Aber ist natürlich für beide auch eine so ungewohnte Situation, wie dem auch am Ende kommt. Man kann davon ausgehen, dass Nadal das wahrscheinlich dann auch wiederum in 3 Sätzen überstehen wird.
Jannik Sinner hat die dritte Runde erreicht durch einen 3-Satz-Sieg gegen Benjamin Bonzi. 6-2, 6-4, 6-4 trifft jetzt auf Federico Coria. Der hat in 4 Sätzen gegen Benoit Paire gewonnen. Sinner gegen Zverev könnte ein Achtelfinale sein. Ich habe schon keinen Nadal gegen Fognini bekommen im Achtelfinale. Sinner gegen Zverev würde ich mich drüber freuen.
Ja, Chancen stehen nicht schlecht. Wir haben gerade über Zverev gesprochen und was er tun muss, um zu gewinnen. Sinner ist natürlich der Favorit gegen Coria. Sinner hat die Möglichkeit, durch die Defensive von Coria durchzuschlagen. Ja, er hat einen guten Sieg heute gegen Paire gehabt, aber Paire eben, über dem schwebt ja immer noch diese ganze Corona-Geschichte, und von daher würde ich sagen, da geht Sinner wirklich als solider Favorit rein, und eigentlich dürfte man in einer ähnlichen Leistung in der ersten und zweiten Runde das dann auch wieder in 3 oder 4 Sätzen wenden.
Ein Match, was wir auch im Achtelfinale sehen könnten, ist das Spiel von Dominic Thiem gegen Stan Wawrinka. Dominic Thiem muss allerdings dafür erstmal an Casper Ruud vorbei. Der hat heute in einem ganz strangen Match gegen Tommy Paul mit 6-1, 1-6, 6-3, 1-6, 6-3 gewonnen. Das Ganze hat etwas mehr als 2,5 Stunden gedauert. Und Casper Ruud nähert sich so langsam an diese große Spitze an im Sandplatztennis. Und Stan Wawrinka, der hat gegen Dominik Köpfer gewonnen. 6-3, 6-2, 3-6, 6-1. Und dem liegen diese Bedingungen, habe ich das Gefühl. Der trifft jetzt auf Hugo Gaston, der in 4 Sätzen gegen Yoshihito Nishioka gewonnen hat. Stan Wawrinka macht hier einen sehr gefährlichen Eindruck und könnte im Achtelfinale, sollte es dazu kommen, Dominic Thiem auch Kopfschmerzen bereiten.
Ja, wahrscheinlich müssen wir ihn im Moment auf Favoritenposition Nummer 4 setzen. Also keine Frage, die 3 vorne sind natürlich Djokovic, Nadal und Thiem. Aber so wie Wawrinka spielt, ja, das ist noch nicht die Form, die ihn zu Grand-Slam-Titeln gebracht hat, aber ganz so arg weit weg ist das auch noch nicht. Und ich glaube, auch ein Köpfer muss sich da einfach nicht grämen. Das war ein Wawrinka, der einfach zu viel Power für fast jeden Spieler hat. Und so hat er das dann auch gegen Köpfer gerade in den ersten beiden Sätzen aufgezogen und zum Ende hin gut. Dass Köpfer da dann auch frustriert ist, ist verständlich. Er kann sich auf die Schulter klopfen, dass er einen Satz mitgenommen hat. Das werden auch nicht allzu viele in der Form, in der Wawrinka sich da langsam befindet, schaffen. Aber im Endeffekt war halt auch chancenlos. Und dasselbe dürften wir dann wahrscheinlich auch bei Gaston in der nächsten Runde sagen. Und dann könnten wir unter Umständen ein Tsitsipas-Wawrinka-mäßiges Match wie 2019 bekommen, diesmal nur zwischen Thiem und Wawrinka.
Und Casper Ruud, er nähert sich wirklich an, oder?
Ja, ich meine, wir sprechen, glaube ich, so seit 2-3 Jahren über ihn als einer, der auf den Sandplätzen in Zukunft wirklich was reißen könnte. Hat sehr gute Beinarbeit, hat eine tolle Vorhand, kommt aus der Akademie von Rafael Nadal. Er hat sicherlich noch 2-3 Level, die er höher gehen kann. Ich sehe ihn hier noch nicht an Team vorbeikommen, aber wäre er jetzt irgendwo im zweiten Viertel gewesen, wäre er unter Umständen Kandidat gewesen für so ein Überraschungshalbfinale.
Diego Schwartzmann ist auch einer derer, die als Favoriten gelten können, jetzt im dritten Viertel auf einen Viertelfinaleinzug. Er hat gegen Lorenzo Giustino gewonnen. Lorenzo Giustino, der vor 2 Tagen erst mal 6 Stunden gespielt hat, hat Schwartzmann in 3 Sätzen 6-1, 7-5, 6-0 gewonnen. Trifft jetzt auf Norbert Gombos, der zum ersten Mal in seiner Karriere die dritte Runde eines Grand Slams erreicht. Gombos hat den Österreicher Juri Rodionow besiegt in 4 Sätzen. Taylor Fritz ist zum dritten Mal hintereinander bei einem Grand Slam Turnier in der dritten Runde, hat gegen Radu Albot gewonnen mit 6-3, 6-2, 6-4 und trifft jetzt auf Lorenzo Sonego, der in 3 Sätzen gegen Alexander Bublik erfolgreich war. Alexander Bublik, aus dem wird man ja auch nicht so richtig schlau, ne? Der hat so gut in Hamburg gespielt und hat auch hier in der ersten Runde gut gespielt und jetzt lässt er sich in 3 Sätzen da so ein bisschen vernaschen.
Naja, vor allem von Sonego, der jetzt auch nicht der absolute Sandplatzexperte ist, sondern ja, mal gucken, wo der am Ende seine Stärke findet. Das war, würde ich sagen, vor eine recht ausgeglichene Sache oder vielleicht Bublik als leichter Favorit und dann ging er doch recht sang- und klanglos unter, war bei weitem keine der Geschichten hier und Fritz wird sich wahrscheinlich bedanken. Ich denke, er spielt lieber gegen Sonego als gegen Bublik. Und Fritz ist ja auch einer der Amerikaner, der in der Theorie auf Sand spielen kann, stand hier damals im Juniorenfinale und hat es, glaube ich, gegen Tommy Paul sogar verloren 2015. Der hatte ja dann heute das Match gegen Rüd. Also in der Theorie gibt es Amerikaner unter den jungen Amerikanern einige, die auf Sand spielen können.
Wir haben die großen, dicken Fischer haben wir alle noch da. Dominic Thiem, Rafael Nadal, Alexander Zverev auch, Stan Wawrinka auch. Aber dahinter zerfällt so ein bisschen die Auslosung. Ne? Wenn wir uns das angucken, hier einer der 4 Spieler, Schwartzmann, Gombos, Fritz und Sonego werden das Viertelfinale erreichen. Da war auch noch Monfils zum Beispiel mit dabei. Schwartzmann ist sicherlich der Favorit hier aufs Viertelfinale. Aber so ein bisschen hat man das Gefühl, dass das Draw zerfällt.
Ja, bei den Damen ja auch. Ja, ja. Ich würde sagen, dass das, was man jetzt sieht, die dritte, vierte Reihe, die ist ein bisschen in sich zusammengefallen. Die zweite wackelt auch schon. Am Ende wird es wahrscheinlich ein bisschen wie so häufig sein, dass dann wirklich die ganz großen Namen das Halbfinale bevölkern. Aber wir hatten ja zum Beispiel auch bei den Damen jetzt die kuriose Situation, dass keine der Halbfinalistinnen der US Open mehr bei den, ja, jetzt im Wettbewerb der French Open drin ist. Osaka natürlich nicht angetreten, die anderen 3 nicht dabei. Gucken, ob wir hier Ähnliches bei den Herren erleben. Auf jeden Fall. Ja, es öffnen sich Chancen, dass dort Spieler durchkommen könnten, die wir noch nicht so weit in Grand Slam-Turnieren gesehen haben.
Über die Damen, die jetzt eine Viertelfinalistin erleben werden, die garantiert eine Viertelfinalistin erleben werden, die nicht in den Top 100 ist, sprechen wir gleich, weil hier haben sich nämlich trotz Victoria Azarenka, Venus Williams und Serena Williams 4 andere Spielerinnen durchgesetzt. Und über die restlichen Spiele, unter anderem das Drama von Kiki Bertens gegen Sara Errani, darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge, unserem Tour de Jour auf meinsportpodcast.de zu den French Open.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Kiki Bertens und Sara Errani haben heute das Match des Tages, vielleicht sogar dieser 2 Wochen, gespielt. Kiki Bertens hat es am Ende gewonnen. Nach über 3 Stunden war sie siegreich, hat mit 9-7 im dritten Satz die Oberhand behalten gegen Sara Errani. Was sich in diesen 3 Stunden allerdings abgespielt hat, das war, tja, wie soll ich sagen, bemerkenswert. Sara Errani ist wegen Doping gesperrt worden vor ein paar Jahren und ihre große Schwäche war immer der Aufschlag. Sie hat sich bei einem Viertelfinale mal bei den French Open von Andrea Petkovic so richtig einschenken lassen. Damals hatte Petkovic jeden Aufschlag angegriffen von Sara Errani und hatte das Spiel dann sehr klar gewonnen. Errani war dann wegen Dopings gesperrt worden. Diese Geschichte mit dem Dopingmittel, In den Tortellini, genau. Und ist dann jetzt zurückgekommen und hat jetzt zum ersten Mal seit 2018 wieder die zweite Runde eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Sie leidet an Jips. Und das ist ein ziemlich ausgeprägter Jips, weil sie kann den Ball beim Ballwurf nicht gerade hochwerfen. Das hat heute zu sehr, sehr skurrilen Dingen geführt. Zwischendurch hatte sie einen Ball 6-mal hochwerfen müssen, um dann den Aufschlag durchzuführen. Sie hat unendlich viele Doppelfehler gemacht. Sie hat zwischendurch von unten aufgeschlagen. Und sie hat damit Kiki Bertens so aus dem Konzept anscheinend gebracht, 14 Doppelfehler waren es am Ende, sie hat anscheinend Kiki Bertens damit so aus dem Konzept gebracht, dass die damit überhaupt nichts anfangen konnte. 7-6 ging der erste Satz an Bertens, 6-3 der zweite an Errani. Und im dritten Satz haben wir zwischendurch 10 Breaks hintereinander gesehen. Kiki Bertens litt an einem Oberschenkelkrampf, hinterher war es ein Ganzkörperkrampf und Sarah Errani mochte das überhaupt nicht. Sie sagte, hier wird geschauspielert von Kiki Bertens, hat sie sogar nachgeäfft. Es waren also sehr viele Emotionen dann auf dem Spielfeld und als Sarah Errani dann am Netz passiert worden ist zum Matchball, hat sie Kiki Bertens nicht mehr den Schläger hingehalten zum Racket-Tap, sondern ist nach draußen gegangen und hat noch einen Fluch hinterher geworfen. Kiki Bertens musste dann mit einem Rollstuhl abgefahren werden, hatte einen Ganzkörperkrampf und hoffentlich ist sie zur dritten Runde wieder fit. Aber was war das für ein Drama da heute? Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig wiedergegeben.
Naja, und wenn wir Errani glauben dürfen, dann ist Bertens natürlich schon längst wieder fit, denn sie hat sie nachher angeblich gesehen, wie sie da dann wieder fröhlich gesessen hat beim Essen. Also, ob Errani jetzt da die absolut korrekte Version wieder gibt, wir werden es dann erfahren, wenn Bertens im nächsten Match antritt. Es war ein Match, wo beide sich dem niedrigen Niveau ihrer Gegner, nicht niedrigen, aber den Schwächen ihrer Gegnerinnen angepasst haben. Errani kam überhaupt nicht klar mit der Verletzung von Bertens und Bertens kam überhaupt nicht klar mit dem Spiel von Errani. Bertens hatte ja auch in der Vergangenheit mit Errani immer wieder Probleme gehabt. Und bei Bertens fehlte auch der Aufschlag, würde ich sagen, auch wenn es natürlich nicht so offensichtlich war wie bei Errani. Die Rückhand war heute auch nicht so richtig in Supermodus. Und Errani hat so ihren Stiefel runtergespielt. Man sieht auch von der Grundlinie, oder sagen wir auch außerhalb des Service, ist sie nicht mehr die Spielerin, die sie war. Sie könnte wahrscheinlich, wenn man den Aufschlag wegnimmt, immer noch Top 100 oder Top 80 Tennis spielen. Aber sie ist schon ein gutes Stück von dem entfernt, was sie mal in die Top 5 gebracht hat und Bertens wusste damit spielerisch nicht umzugehen und Errani wusste nicht mit der Verletzung von Bertens umzugehen. Und gerade die letzten paar Spiele waren einfach hoch amüsant, weil die beiden einander dann auch eben wirklich nicht auf Schwarz, sondern Fingernägeln gegönnt haben. Und Errani hat es wirklich klar gemacht, hat sich sehr über Bertens aufgeregt, die sicherlich eine ist, die mitleiden lässt, generell, aber Errani ist dann natürlich auch eine, die überhaupt ihr Innenleben nach außen kehrt. Also unter Umständen da auch mit Steinen im Glashaus wirft. Aber es gab viele Scherben. Die Scherben für die Außenstehenden waren natürlich trotzdem äußerst amüsant. Das können wir nicht anders sagen.
Ich habe heute nur so gedacht, wenn man jemanden das Spiel zeigt, der Tennis vorher noch nie gesehen hat und ihm sagt, das waren zwei Profi-Tennisspielerinnen, dann fragt er auch, wie kann das sein? Also es war wirklich ein...
Naja, oder ist ein Wrestling-Fan und freut sich.
Oder so, es war auf jeden Fall ein bemerkenswertes Match, was Kiki Bertens jetzt in die dritte Runde gebracht hat. Und Kiki Bertens trifft jetzt auf Katerina Siniakova. Die hat gegen Anastasia Pavlyuchenkova mit 6-3 und 6-4 gewonnen und zeigt hier ja wieder Rückerlangung der Form. Siniakova, von der hatten wir lange nichts gesehen im Einzel. Und so auf einmal, in Rom war es schon ganz okay und jetzt auch in Paris ist es okay mit der dritten Runde. Siniakova kommt so langsam wieder zurück.
Ja, ich glaube immer noch unter meinen gedrafteten Spielerinnen bei unserem...
Ja.
Draft damals vor 2-3 Jahren, würde sie heute nicht mehr nehmen. Dafür ist sie dann doch zu weit entfernt von dem, was sie mal einst versprach. Aber unter Umständen, wenn Bertens jetzt wirklich verletzt ist oder nicht mehr fit zurückkommt ins nächste Match, öffnet sich hier für sie die riesige Chance. Und wie Krejcikova ist sie natürlich eine fantastische Doppelspielerin. Krejcikova, über die wir gleich noch sprechen, ist eine fantastische Doppelspielerin. Pavlyuchenkova, ja, auch eines dieser großen Versprechen. Das bisschen, was ich heute von dem Match gesehen habe, hatte Pavlyuchenkova natürlich wie so häufig immer wieder Chancen, die Ballwechsel zu beenden. Hat es jetzt aber nicht erfolgreich geschafft. Und Siniakova ist eine, die sich genug Gegnerinnen ausgucken kann und die natürlich eine super Rückhand an sich hat, um in vielen Rallyes drin zu bleiben. Und sie ist nicht chancenlos gegen Bertens, auch wenn Bertens voll fit wieder zurückkommt. Bertens, ja, ist im Moment recht offensichtlich nicht in der Form, um, also zumindest von dem, was wir gesehen haben im letzten Match, ist, um hier um den Titel mitzuspielen.
Was sich richtig schön entwickelt, ist der ganz obere Teil dieses Draws. Simona Halep hat heute gegen Irina Camelia Bigou gewonnen mit 6:3 und 6:4. Das war so eine typische Simona Halep-Nummer, wo sie ihre Gegnerin wegarbeitet. Das ist jetzt nicht unbedingt immer der ganz große Glanz, aber sie hat es sehr solide und sehr souverän runtergespielt. Sie trifft jetzt auf Amanda Anisimova. Die hat gegen Bernarda Parra mit 6:2 und 6:0 gewonnen. Simona Halep gegen Amanda Anisimova, da war doch was.
Ja, das Viertelfinale letztes Jahr. Und Halep hatte in der vorherigen Runde, glaube ich, Świątek mit 1:0 abgeschossen, ja, genau, und war die große Favoritin auf den Titel und verlor dann klar gegen Anisimova. Bedingungen waren, glaube ich, anders im letzten Jahr. Ich hoffe, ich habe es nicht so falsch in Erinnerung. Und von daher, Anisimova wird hier wahrscheinlich nicht einfach durch die Halep-Defensive durchschlagen können. Aber sie hat im letzten Jahr gezeigt, dass sie die Grundschläge hat, um Halep wirklich entnerven zu können. Und sie hat gar nichts anbrennen lassen in den ersten beiden Runden. Waren jetzt natürlich zwei Gegnerinnen, die vom Niveau nicht an Halep ranreichen. Und Halep muss sie als Favoritin reingehen. Hat, glaube ich, im Moment auch genug Selbstbewusstsein, um so ein möglicherweise unangenehmes Matchup wie Anisimova zu überstehen. Aber Anisimova hat hier nach einem eher enttäuschenden 2020 doch nochmal ein ordentliches Ausrufezeichen gesetzt in den ersten beiden Runden.
Im Achtelfinale wartet auf die Siegerin aus Halep gegen Anisimova, die Siegerin aus Jeannie Bouchard gegen Iga Świątek. Jeannie Bouchard, die seit der Rückkehr nach Corona, nach der Corona-Pause wirklich gutes Tennis zeigt, hatte heute Daria Gavrilova, eine weitere Rückkehrerin nach 15 Monaten Verletzungspause, besiegt in 3 Sätzen mit 6:3 im dritten Satz. Und Iga Świątek, die macht hier einen richtig starken Eindruck. In der ersten Runde Markéta Vondrousova aus dem Turnier genommen und jetzt zu Weijie mit 6:1 und 6:4. Sie lag 4:1 im zweiten Satz zurück, konnte die letzten 4 Spiele gewinnen. Świątek macht einen exzellenten Eindruck.
Ja, und dürfte auch als Favoritin in das Match gegen Bouchard gehen. Es ist aller Ehren wert, wie sich Bouchard in den letzten Wochen zurückgespielt hat. Aber Świątek dürfte noch einen Schritt oder zwei eigentlich vor ihr sein. Wenn sie da nicht zu viel Nerven zeigt, sollte sie das Match eigentlich gewinnen. Bouchard hat natürlich eine unangenehme Art zu spielen, aber ich glaube, Świątek kann die häufig flachen oder ja, geradlinigen Bälle und das geradlinige Spiel von Bouchard nehmen und da genug mit anfangen. Also ich würde sagen, da geht Świątek durchaus als Favoritin rein und dann würden wir wirklich eine Wiederholung des Achtelfinals vom letzten Jahr bekommen.
Świątek gegen Halep vielleicht, beziehungsweise ja, Świątek Halep oder Świątek Anisimova oder Bouchard gegen Anisimova oder Halep. Also wir werden es sehen. Als letztes Spiel bei den Damen hat sich das Match zwischen Corrie Goff und Martina Trevisan entwickelt. Und auch das wurde das ganz große Drama. Corrie Goff, über die müssen wir sprechen und über ihre Doppelfehler. 19 Doppelfehler waren es jetzt gegen Martina Trevisan. Sie hat in den letzten 4 Matches fast 60 Doppelfehler zusammengeschlagen und hat gegen Martina Trevisan hier mit 5:7 im dritten Satz verloren. Trevisan, die zwischendurch einen ganz üblen Call hinnehmen musste von Marjana Veljović, wo sie eigentlich Matchball gehabt hätte, das aber dann Richtung Corrie Goff gewertet worden ist und Trevisan das beinahe verloren hätte, konnte hier den größten Sieg ihrer Karriere feiern und trifft jetzt in der dritten Runde auf Maria Sakkari. Die hat gegen Kamila Rachimova in 2 Sätzen gewonnen und Sakkari schleicht sich so ein bisschen durchs Feld.
Ja, und Trevisan war so fröhlich. Ja. Jedes Mal, wenn ich hingeguckt habe, schien die eigentlich ganz in sich nicht ruhend, dafür war sie dann zu laut, aber ihn hatte sich selber gefunden und hat ein unangenehmes Spiel, ist eine Linkshänderin, geht ordentlich Spin auf der Vorhand, hat Goff hier relativ gut über den Platz manövriert, vermutlich hätte Goff das Match gewonnen, wenn sie nicht so viel Doppelfehler gemacht hätte, aber Goff hat nicht so ein richtiges Gegenmittel gefunden und gegen Konter war sie sehr pfiffig, wie sie die sich hat selber quasi zerstören lassen. Aber gegen Trevisan hat sie da kein Mittel gefunden. Und sie sah frustriert aus, kann ich auch verstehen. Dürfen nicht vergessen, wie jung sie ist. Sie wird noch so viele Chancen bekommen. Und für Trevisan war es ja offensichtlich wirklich eine ganz große Nummer. Sie geht jetzt als ziemlich klare Außenseiterin in das Match gegen Sakkari. Die bekommt jetzt hier wirklich die Chance zu einem kleinen Grand-Slam-Durchbruch. Die hat ja auch schon in New York so gut gespielt und wird sich jetzt hier doch durchaus einiges vornehmen.
Elina Svitolina hat heute das erste Match auf dem Court Philippe Chartrier gewonnen gegen Renata Sarasua. Erster Satz war sehr souverän von ihr, 6:3. Im zweiten Satz bekam sie keinen Ball ins Feld. Das war wirklich erstaunlich. Sie hat auch nur 30% der Punkte nach dem ersten Aufschlag gemacht. Im zweiten Satz verlor den mit 0:6, konnte sich dann aber wieder zusammenreißen, gewann den dritten Satz mit 6:2. Trifft auf Ekaterina Alexandrova, die hat gegen Astra Sharma gewonnen in 2 Sätzen. Ein Match, auf das ich mich sehr freue, ist das zwischen Elise Mertens und Caroline Garcia. Garcia hat gegen Sasnovic gewonnen mit 7-6 und 6-2. Mertens hat Kaya Kanepi weggearbeitet, 6-4 und 7-5. Für mich ein völlig offenes Match der beiden.
Ja, ich glaube, sie haben damals ein, zwei Mal gegeneinander gespielt, als Garcia diesen Wahnsinnslauf in China hatte und damals ja auch in die Top Ten gekommen ist. Mertens heute eben gegen Kanepi gewonnen. Garcia ist natürlich nicht eine völlig unähnliche Spielerin zu Kanepi. Mertens hat Kanepi gezwungen, immer und immer und immer noch einen Ball zu spielen. Ich weiß nicht, ob Garcia das übersteht, aber auf der anderen Seite, wenn sie in der Lage ist, anzugreifen und auch das Netz anzugreifen, dann traue ich ihr hier was zu. Und es könnte auf jeden Fall einer der Höhepunkte der dritten Runde werden und ich denke, es wird auch einen prominenten Platz bekommen.
Davon gehe ich auch aus. Caroline Garcia, der so ein bisschen Probleme dann auch hatte mit dem Heimpublikum, mit dem Erwartungsdruck, kann jetzt hier vielleicht vor 1000 Zuschauern deutlich befreiter aufspielen.
Ja, ich gehe aus, dass das für sie ein Faktor ist. Und sie hatte ja es auch nicht immer einfach mit den anderen französischen Spielerinnen und das ist dann ja auch immer groß durch die Presse in Frankreich getragen worden. Also ich weiß nicht, wie wohl sich Garcia da immer fühlt, obwohl sie ja eine sehr gute Fed-Cup-Spielerin ist.
Im untersten Achtel der oberen Hälfte sind jetzt 4 Spielerinnen dabei, die um ja so den Erfolg ihrer Karriere bislang kämpfen. Wobei bei Svetlana Pironkova muss man ein Sternchen dran machen, die war schon mal im Halbfinale in Wimbledon. Aber Svetlana Pironkova nicht unter den Top 100, trifft auf Barbora Krejčíková, auch nicht unter den Top 100, aber eine der weltbesten Doppelspielerinnen. Nadia Podoroska aus Argentinien trifft auf Anna Karolina Schmidlova. Schmidlova gewann gegen Viktoria Azarenka ganz klar mit 6-2 und 6-2, ließ sich zwischendurch auch nicht von einem Sturz hindern am Sieg, der sah ganz übel aus, da ist ihr das rechte Bein weggerutscht und sie ist mit voller Wucht auf beide Knie aufgefallen, da musste sie dann auch nochmal den Physio holen lassen, aber sie hat sich überhaupt nichts anmerken lassen und hat gegen Viktoria Azarenka ganz klar gewonnen und Nadia Podoroska gewann gegen Julia Putintseva mit 3 in 3 Sätzen und Putintseva hat zwischendurch wieder eine Choreografie zu Kung Fu Fighting gebracht.
Ja, und hat am Ende auch noch unter Jubel des Kommentators den Schläger zerstört. Ja. Der englische Kommentator Jason Goodall müsste es gewesen sein. Der hatte so viel Spaß, als sie nochmal einen Court gehauen hat. Er hat gesagt, ja, so ist sie. Da hat er Spaß dran gehabt. Sie wird sich so ärgern. Podoroska ist eine, die so ein bisschen auf den Challengern sich nach oben gearbeitet hat, aber für Putintseva muss das eine goldene Chance gewesen sein, nachdem gerade das Draw da so zerfallen ist. Und ja, sie wird sich zurecht in den Hintern beißen. Und Schmidlova hat eine sehr gute Leistung, fand ich, gebracht gegen Azarenka. Und 2 Siege nacheinander gegen Venus und gegen Azarenka, das ist schon aller Ehren wert. Und sie hat auf der Vorhand absolut dicht gemacht, hat da von Azarenka dann auch die Fehler bekommen. Aber Azarenka war eben nicht in der Lage, ihre Gegnerin mit so einer Konstanz von der Grundlinie durch das Match zu treiben. Und es war einfach eine sehr gute Leistung von Schmidlova. Und sie geht natürlich auch als Favoritin in das Match gegen Podoroska. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie man sie ausspricht.
Anna Karolina Schmidlova war schon mal unter den Top 25 der Welt, hatte dann einen beispiellosen Abstieg, wo sie dann Richtung 300, 400 in der Weltrangliste zurückgefallen ist. Und so langsam kämpft sie sich wieder ran und sie trifft, wie gesagt, auf die Argentinierin Nadia Podoroska. Über Svetlana Pironkova hatten wir gesprochen. Die ist kampflos weitergekommen, dadurch, dass Serena Williams abgesagt hat. Und Barbora Krejčíková hat in 3 Sätzen gegen Barbora Strýcová gewonnen. Lass uns nochmal gerade einen Blick aufs Damendoppel werfen. Da gibt's nämlich auch Ergebnisse aus der ersten Runde. Und da haben Laura Siegemund und Vera Zvonareva ihre erste Runde gewonnen gegen Alizé Cornet und Pauline Pormontier. Laura Siegemund, der Französinnen-Killer. Die Französinnen-Killerin.
Ja, und es sind ja noch Zuschauer in den nächsten Tagen da, die das kommentieren können, wenn es zu arg aus ihrer Sicht wird. Ja, ich meine, Siegmund und Zvonareva müssen hier als Mitfavoritin auf die Titel gelten, so komisch das auch ist, aber ihre Vorstellung in New York war so gut, dass man ihnen, glaube ich, zutrauen kann, hier einiges zu reißen, auch wenn es sicherlich schwierig werden wird, das auf Sand genauso zu machen wie auf Hardcore.
Könnten im Achtelfinale auf Květa Peschko und Demis Roos treffen, die haben nämlich heute auch gewonnen, ihre erste Runde, und Alison Risk gegen Ayla Tomljanovic, das sind die nächsten Gegnerinnen von Květa Peschko und Demis Roos, die haben gegen Vivien Heisen und Lane Webley-Smith gespielt, 6-2, 6-3 gewonnen. Vivien Heisen aus Deutschland und Webley-Smith, die sind angereist nach Paris, ohne zu wissen, ob sie ins Hauptfeld kommen. Sie haben einen Alternate-Platz eingenommen, weil eine Doppelspielerin Corona-positiv getestet worden war, und dann ist dieses Doppel mit reingekommen und die haben heute Abend dann mit 2-6 und 3-6 verloren. Kommen wir auf das Order of Play von morgen, beziehungsweise heute, wenn ihr es hört, am 1.10. zu sprechen. Jelena Ostapenko gegen Karolina Pliskova als erstes, dann Sofia Kenin gegen Anna Bogdan als zweites auf dem Chatrier, dann Djokovic gegen Virankis und dann Tsitsipas gegen Cuevas. Das erste Match könnte ein Highlight werden, das vierte Match könnte ein Highlight werden und dazwischen erwarte ich eigentlich relativ souveräne Siege.
Ja, Djokovic sollte klar durchgehen. Anna Bogdan ist eine technisch gute Spielerin, aber ich weiß nicht, ob sie es athletisch mit Kenin aufnehmen kann, dass ich auch Kenin vorne Ostapenko gegen Pliskova. Schade, dass das als erstes gesetzt wurde, aber es ist ja auch häufig bei den French Open so, dass die guten Damen-Matches als erstes unterbringen. Bin ich sehr gespannt, wer sich da durchsetzt. Und ja, Cuevas gegen Tsitsipas, das Duell der Idole, nennen wir es mal
das
so.
Das Duell der Idole, das können wir genauso unter der Überschrift bringen. Auf den Kurs für seinen Longlen, Denis Shapovalov gegen Ricardo Camballes bei Jena, danach Kristina Pliskova gegen Garbiñe Muguruza, Lloyd Harris gegen Matteo Berrettini und Elena Rybakina gegen Fiona Ferro. Und auf dem Kurs Simon Mathieu ist Petra Kvitova im Einsatz gegen Jasmin Paolini, Andrei Martin gegen Gregor Dimitrov. Andrei Martin müsste darauf achten, er hat eine spektakuläre Frisur und auch einen spektakulären Schnörres. Alize Kone gegen Zhang Zhuai und Alejandro Davidovic Fokina gegen Andrei Rublev. Rublev hat wieder die ganz späte Partie, dem möchte man so viel Pause wie möglich dann auch gönnen, genauso wie Stefanos Tsitsipas. Court 13 ist dann in deutscher Hand morgen. Jan-Lennard Struff gegen Daniel Altmaier als zweites Match und danach Laura Siegemund gegen Julia Görges. Jetzt musst du mal tippen, beide Spiele.
Struff in 4, Görges in 3.
Ich sage Struff in 4 und Laura Siegemund in 3.
Ich hatte schon ein paar Mal gesagt, goldene Chance für beide Spielerinnen, in der Theorie zumindest.
Absolut. Wir werden morgen darüber sprechen, allerdings nicht mit Philipp, sondern ich werde morgen mit Florian Heer von TennistourTalk.com über diesen Tag sprechen bei den French Open und dann werden wir diesen Tag dann auch zusammenfassen. Die nächsten 3 Tage ist Philipp nicht dabei. Ich werde versuchen, Alternativprogramm zu bringen. Am Samstag werde ich mit Lukas Zara unter anderem dabei sein und am Freitag schauen wir mal, wer vielleicht dann noch zu Gast sein möchte. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Auf Twitter sind wir auf jeden Fall wieder unterwegs dann morgen. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.